Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
Willkommen zurück.
Willkommen
zu der Folge, in der ich hoffentlich eine genauso sexy Stimme habe wie Leonie. Ja, wollen wir noch irgendwas am Anfang sagen? Es ist 16.16 Uhr.
Genau, wir würden zum Anfang gerne sagen, dass wir das hier gerade am 12.12. aufnehmen. Und das wird für euch jetzt very confusing, denn die Folge, die vorher rauskommt, vor dieser, nehmen wir erst später auf. Also die haben wir noch nicht aufgenommen.
Aber die nehmen wir zusammen auf mit Jasmin, da haben wir einen Special Guest.
Genau, das habt ihr ja dann schon gehört. War bestimmt wundervoll, hat bestimmt unheimlich viel Spaß gemacht. Ansonsten, frohes Neues!
Ja, stimmt. Oh mein Gott, das ist so mein Fuck. Wir sitzen so 2 Wochen vor Weihnachten und sagen frohes Neues. Aber ja, frohes Neues, ja. Und das bedeutet auch, wir haben dann schon über ein Jahr den Podcast.
Mhm. Das ist schon sehr krass. Also ein kleines Jubiläum. Ein großes Jubiläum eigentlich. Und ja, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, weil das haben wir ja auch. Wir haben vorher nur schöne Weihnachten gewünscht. Jetzt können wir sagen, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Oder einfach generell eine schöne Zeit. Eine schöne, vielleicht etwas ruhigere Zeit. Und wir hoffen mal, dass dieses Jahr vielleicht, naja, was Positives bringt. Irgendwas.
Ja, wir hoffen einfach, dass dieses Jahr besser wird als das letzte. Ich glaube, das ist was, was es einfach zu erfüllen geht. Also ich weiß nicht. Und warte mal, am wievielten Januar kommt die Folge raus? Am 4.?
Am 4., glaube ich.
Dann ist mein E-Book schon draußen.
Am 4.
Hier Werbung in eigener Sache.
Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Oh mein Gott, das ist noch so unwirklich. Es sind halt wirklich nur noch 20 Tage von jetzt an, wo wir es aufnehmen. Und wenn das draußen ist, dann ist es schon da. Und oh mein Gott.
Und wir haben noch nicht mal Weihnachten und ihr habt schon ein ganzes Jahr fertig. Das ist beeindruckend. Ja.
Aber ja, wir dachten uns, die letzte Folge, die erste Folge des Jahres ist es ja dann, wird nochmal eine entspanntere. Wir haben euch darum gebeten, uns einfach random Wörter zu schicken. Und, oh Gott, es sind doch einige, ich bin gerade mal runtergescrollt. Wir haben schon gesagt, wir lassen jegliches Weihnachtsding jetzt weg, weil wir haben jetzt Januar. Ja, Januar, Leute, Weihnachten ist vorbei.
Eben, jetzt haben wir nochmal wieder ein ganzes Jahr bis Weihnachten. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen.
Deswegen fangen wir hier mit dem ersten an. Das heißt, Selbstbewusstsein aufbauen. Das sind 2 Wörter, aber sehr gut.
In der Tat.
Ja, Leonie, wie wird man selbstbewusst?
Ach, wenn ich dir das beantworten könnte. Also, ich meine, klar, jeder hat ja so seine kleinen Tipps, was einem persönlich irgendwie hilft. Für so manche Situationen. Zum Beispiel, kennst du dieses Gefühl, wenn du dir eine neue Klamotte gekauft hast, anything, egal was es ist, oder auch nur ein neues Paar Ohrringe oder was weiß ich, und du gehst raus und du fühlst dich so confident, weil du einfach dir so denkst, boah, yes, das ist die neue Sache und ich liebe die so sehr und auf einmal willst du unbedingt raus, also ich gehe ja sowieso, verlasse selten das Haus, aber wenn ich neue Klamotten habe, dann bin ich so, I kinda wanna show them off, und dann will ich auch rausgehen und dann bin ich tatsächlich wesentlich selbstbewusster, als wenn ich immer das Gleiche trage. Ich kaufe mir zwar verhältnismäßig sehr wenig Klamotten, aber wenn dann mal was Neues ist, ist es dafür umso besonderer. Und dann fühle ich mich umso more confident.
Das ist interessant. Also ich liebe es, wenn ich was Neues habe, das dann anzuziehen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit selbstbewusster fühle. Das ist super schwer. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Und es gibt halt auch selten. Also nein, ich würde nicht sagen, dass ich ein gänzlich unselbstbewusster Mensch bin. Aber es gibt selten Momente, wo ich mir denke, boah, ich bin gerade so selbstbewusst. Also das sind dann wirklich solche Sachen, wo ich auf einer Bühne stehe oder wo ich Autogramme gebe, weil ich einfach davor scheiße Angst habe und das dann überspielen muss, indem ich mir denke, ich bin fucking selbstbewusst und dann geht's irgendwie. Aber sonst bin ich, sag ich mal so, im Reinen mit mir. Ich denke so, ja, ist ganz cool, wie ich bin. Dann gehe ich raus und sitze in der Bahn und überlege, shit, ich habe hier Katzenhaare, wie wirke ich auf andere Menschen? Bitte nicht angucken, warum starrt diese Person mich an? Und dann denke ich mir wieder, okay, ich bin nicht selbstbewusst.
Ich liebe unsere Unterschiede, das ist so krass. Weil weißt du, wo ich mich am selbstbewusstesten fühle? Auf Bühnen
in der Bahn?
Und vor Leuten. So alleine zu Hause hasse ich mich.
Und dann das meinte ich doch gerade, auf Bühnen fühle ich mich auch selbstbewusst.
Ja, okay,
tatsächlich.
Ich glaube, was auch hilft, ich glaube, wir beide sind Typen, die relativ selbstbewusst sind, was manche ihrer Fähigkeiten angehen und andere nicht. Also weißt du, so was zum Beispiel Arbeit angeht oder so, sind wir beide, glaube ich, relativ selbstbewusst im Sinne von, ja, wir wissen, was wir tun und wir kriegen das hin. Was dann aber so, also jetzt Brotjob arbeitmäßig, jetzt
ach
nicht
so,
so,
ach so, ja,
weißt du, so,
ja doch.
Da denke ich so, ja, ja, ich weiß, okay, was ich tue und Punkt. Aber
ja, das ist aber auch, da ist nicht so viel, also beim Brotjob, du weißt halt, was du machst.
Genau.
Und du weißt, was gut ankommt, du hast
aber
es irgendwann, du hast den Dreh raus.
Aber es gibt auch Leute, die haben dieses
Selbstbewusstsein
nicht. Manche Leute haben dieses Selbstbewusstsein auch da nicht. Aber dafür sind es, glaube ich, so mehr diese Sachen, die uns so persönlicher betreffen. Fähigkeiten, die wir entweder persönlich sehr lieben oder über die wir sehr passioniert sind, da ist man eher kritischer mit sich selbst.
Oh ja.
Und ist dann halt wesentlich weniger selbstbewusst, weil man anfängt, weil das zum Beispiel mache ich bei der Arbeit nie, ich gucke mir nicht Arbeit von Kollegen an und sage, oh, aber der hat es viel besser gemacht als ich oder was weiß ich. Ich denke mir so, ja, wir haben es beide gut gemacht. Aber sobald es halt auf was, um was geht, was ein bisschen persönlicher ist, und so, wenn es zum Beispiel Zeichnen ist oder Sprechen oder Schreiben oder was weiß ich, fangen wir, glaube ich, eher an, uns dann zu vergleichen und dann werden wir weniger selbstbewusst. Weil wir dann denken, oh, es gibt ja Menschen, die können es doch viel besser als ich.
Auch was so Zahlen auf Social Media angeht oder so, wenn man damit erstmal anfängt, das ist so ein Rabbit Hole, in das man reinfällt.
Und für Arbeit ist scheißegal.
Ja. Aria greift gerade meinen Fuß an, bitte nicht reinbeißen. Ja, also was ich jetzt in letzter Zeit öfter mache, was glaube ich auch in manchen Videos immer so genannt wird, ich stehe tatsächlich oft vorm Spiegel, bevor oder nachdem ich duschen war, also halt nackt, und gucke meinen Körper an. Also nicht in diesem Sinne, so muss ich abnehmen oder so, sondern
ja,
ich gucke meinen
Fehler,
Körper an. Ich denke dann eher, boah ja, ist ja voll in Ordnung so. Ja. Und das ist richtig geil, weil ich das lange nicht hatte, dass ich meinen Körper, also ich habe meinen Körper nie gehasst. Ich hatte schon immer ein recht gesundes Verhältnis zu meinem Körper, zum Glück. Aber es ist noch mal viel besser geworden in letzter Zeit. Und das kommt auch, denke ich mal, daher, dass man sich damit befasst und sich wirklich anguckt und denkt, hey, geil.
Ja.
Also ich bin nicht trainiert, gerade sowieso nicht. wenn ich mich mal zu einem Homeworkout aufraffen kann, ist es einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen. Ja, ein Wunder, genau. Aber es ist in Ordnung. Also ich ernähre mich gesund und das sieht man halt einfach. Und ich mag meinen Körper so, wie er ist, weil ich einfach damit viel machen kann. Also auch, was ich mit meinen Händen alles machen kann. Manchmal gucke ich mir wirklich nur meine Hände an und denke mir so, krass, diese 10 Finger schreiben Bücher.
Ja,
also ich glaube, das hilft halt voll, sich mal so, das so anzugucken und denke so, Alter, was bin ich eigentlich für ein krasser Mensch? Also das ist auch überhaupt nicht selbstverliebt, sondern wenn man sich das selbst sagt, man muss das ja nicht rausschreien, aber wenn man sich das selbst sagt, hilft es voll. Gerade wenn man mal wieder so eine Phase hat, wie ich sie sehr oft beim Schreiben habe, wo ich alles wegwerfen möchte und mir denke, oh mein Gott, ich kann nichts, gucke ich mir dann Sachen an, die ich schon geschafft habe und dann denke ich mir wieder, ja, es ist eigentlich sehr viel möglich. Ja, also das ist so das, was ich mache, was mir hilft. Aber ich würde auch nicht von mir sagen, dass ich super selbstbewusst bin. Ich arbeite daran, weil ich finde Selbstbewusstsein attraktiv bei anderen. Ich will nicht, dass mich andere attraktiv finden, aber also ich finde, das strahlt halt einfach so viel aus. Und deswegen
ich meine, aber auch jemanden attraktiv finden, muss ja nicht immer gleich in romantischer Hinsicht sein.
Ja, das stimmt.
Ich
möchte einfach noch selbstbewusster auftreten.
Ja. Ja, mein Therapeut hatte mal gesagt, man soll sich in den Spiegel, im Spiegel angucken und alles zwangsläufig positiv sehen. Egal wie verwuschelt die Haare sind, dann sagt man halt, ey, du probierst einen neuen Style aus. You go, girl. Oder egal was für ein riesen Pickel man im Gesicht hat, so von wegen, hey, guck mal, du ernährst ein anderes Lebewesen. Also, weißt du, was ich meine? Dieses zwangsläufige positive Sehen, auch in Dingen, die man nicht als positiv sehen kann. Einfach sich einreden, irgendein Bullshit. Irgendwie zu sagen, wow, deine Klamotten sind heute besonders dreckig. Ich liebe es, dass es dir einfach egal ist, was du trägst. Weißt du? Das finde ich immer sehr unterhaltend.
Ich musste gerade eine Nachricht schreiben, eine wichtige Nachricht. So, ich bin währenddessen. Das ist das Problem, wenn man am Handy ist.
Ja, das Handy.
Alles gut. Ich kann mit meinem neuen Handy nicht tippen. Ist es bei euch auch so, wenn ihr ein neues Handy habt? Ich kann einfach. Die Tastatur ist fast gleich, aber es ist. Oh, die Tastatur kennt mich noch nicht.
Sie weiß nicht, wer du bist. Ja, aber ich hab kein Autokorrekt oder so richtig. Also nicht diese vorgeschlagenen Wörter. I hate that.
Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten über. Bruttosozialprodukt lasse ich jetzt mal weg.
Nein,
das ist mir ein bisschen
ich hab das vorhin gelesen, ne? Und ich hab einfach gesungen. Denkst du, ich spreche darüber?
Ach so, ja, dann okay, dann mach deine Singeinlage.
Ich kann das ganze Lied auswendig. Du weißt, welches Lied ich meine, oder?
Ja, aber ich bin sehr schlecht in Liedtexten.
Ich kann das ganze Lied auswendig. Also ich werde jetzt nicht das ganze Lied hier singen.
Nein, nein, mach einfach eine Strophe oder den
Refrain. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich liebe dieses Lied.
Morgen ist The Voice, du kannst dich anmelden.
Mhm,
das nächste Wort ist Cardigan. Dazu kann ich nur kurz sagen, ich besaß sehr viele. Ich habe sie nie getragen. Ich mag es nicht, wenn ich etwas anhabe und darüber dann noch etwas ist und dann noch eine Jacke. Ich fühle mich dann irgendwie eingezwängt. Deswegen hasse ich auch Rollkragenpullover. Ich kann darin nicht atmen. Ich fühle mich, als würde man meinen Hals zuhalten. So schön es auch wärmt, es geht nicht. Und ich verstehe, warum Menschen Cardigans mögen. Die sagen dann, ich fühle mich, als würde ich umarmt werden. Aber mich stört es einfach. Ich weiß nicht, das ist mir suspekt, diese Art von Kleidung. Ich trage Pullover oder T-Shirts.
Ich trage Cardigans ganz gerne halt in diesen Übergangszeiten, Frühling, Herbst, ohne halt noch eine Jacke drüber. Wenn es einfach zu kalt ist, die ganzen Arme blank zu haben. Und ich habe halt so einen richtig langen, den habe ich aus Amsterdam, beziehungsweise aus Zaandam, ist irgendwie so ein Vorort von Amsterdam. Und den mag ich richtig gerne. Ich habe früher mehr getragen, aber ich mag sie eigentlich ganz gern. Also, aber trage ich selten. Next one.
Ich schaue gerade. Mit Erwartungen umgehen können. Das ist viel von einer Person, das alles auf Druck standhalten. Das ist das Gleiche wie von der Person, wie man selbstbewusst wird. Also das hat die gleiche Person gefragt.
Ich glaube, sowohl Druck als auch Erwartungen gehen Hand in Hand. Letztendlich, Druck baut sich durch Erwartungen auf. Weil
ja, davon kann ich ein Lied singen.
Unter Druck, wenn du keine Erwartungen hast. Wenn keine Erwartungen an dich gesetzt werden, etc. pp.
Ich glaube aber, die größten Erwartungen setzt man sich immer selbst. Also so ist es bei mir.
Ja, sowieso.
Dass ich mir selbst
aber
diese Latte so hoch setze.
Ich glaube, letztendlich Erwartungen kommen von allen Orten. Also von dir selbst, von der Gesellschaft, von Familie, von Freunden, von Partnern, whatever. Und der Druck resultiert eben aus den Erwartungen. Also ich glaube eben dann Druck, sich nicht so nah an sich ranzulassen und mit Erwartungen umzugehen, ist literally Erwartungen runterschrauben und Erwartungen von anderen Personen nicht für bare Münze nehmen. Nur weil jemand anderes eine Erwartung an dich hat, heißt es noch lange nicht, dass du die erfüllen musst. Das hat mein Therapeut auch immer gesagt. Wow. Erwartungen oder das, was Leute sagen, sind Empfehlungen, sind so Wünsche von denen. Aber du musst die noch lange nicht erfüllen. Überhaupt nicht. Du hast überhaupt gar keinen Zwang, die zu erfüllen. Das ist was dir mal so reingeworfen wird. Und du kannst es aufnehmen, wenn du willst. Du kannst überlegen, ob du es annimmst oder nicht. Aber du musst es nicht. Genauso wie mit deinen eigenen Erwartungen.
Also ich tue mich damit sehr schwer. Bei mir fängt es damit schon an mit Pünktlichkeit. Ich habe das Gefühl, andere Menschen erwarten, dass ich pünktlich komme. Deswegen habe ich so ein Problem damit, wenn ich irgendwo nicht pünktlich erscheine. Andererseits habe ich auch die Erwartung, dass alle anderen Menschen pünktlich kommen, wenn man sich verabredet hat. Ich hasse es, wenn ich auf Menschen warten muss. Also natürlich eine Zeit lang, also 15 Minuten, das ist immer in Ordnung. Aber ich könnte mit niemandem befreundet sein, der zu jedem Treffen eine Stunde zu spät kommt. Weil mich das halt einfach so triggern würde, weil ich dann denke, jetzt stehe ich hier am Fenster, ich warte oder ich habe alles fertig gemacht, ich habe die Wohnung gesaugt. Ja, ich sauge die Wohnung auch, wenn keine Menschen kommen, aber ich weiß nicht. Also, ich bereite mich innerlich darauf vor, das ist auch wieder so eine introvertierte Sache, ich bereite mich innerlich darauf vor, wenn ich Menschen treffe. Und ich weiß, wir treffen uns um 15 Uhr und dann kommt die Person nicht und dann ist 15.10 Uhr und sie ist immer noch nicht da und dann das schießt mein Anxiety-Level so nach oben, warum auch immer, man kann das nicht erklären.
Meine beste Freundin ist ein chronisch unpünktlicher Mensch. Aber sie sagt zumindest Bescheid.
Ja, okay, wenn dann so die Nacht kommt, hey, hier, ich komme zu spät, das ist ja gar kein Ding, aber wenn so nichts kommt, bin ich immer
weißt
so,
weißt du, wie weird das ist, also, wenn ich keine Nachricht von ihr bekomme, dass sie zu spät kommt und sie kommt pünktlich? Das Plot-Twist.
Okay, das
Next-Level-Plot-Twist.
Aber bei Erwartungen ist es bei mir halt noch mal krasser beim Schreiben. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich selbst halt so Angst habe davor, dass ich Erwartungen nicht erfüllen kann. Wobei ich eigentlich weiß, dass man Bücher nicht miteinander vergleichen kann. Und auch ich lese Bücher von AutorInnen wo ich eins richtig gut finde und eins halt nicht so gut. Und dann denke ich mir, ah, schade. Aber ich denke ja dann nicht, boah, jetzt ist die Autorin generell schlecht. Also, weißt du, die ist dann nicht generell schlecht, sondern das war vielleicht einfach mal ein Buch, was mich so nicht so, nicht so mitgenommen hat oder was mich, wo mich das Thema nicht so abgeholt hat. Also, ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich keine Amazon-Rezensionen lesen werde zu den Büchern. Das machen übrigens sehr viele KollegInnen nicht, was ich auf jeden Fall verstehen kann, weil das oft dann Menschen sind, die frustriert sind, weil sie eine gewisse Erwartung hatten, die nicht erfüllt wurde. Und das kann ich total verstehen, aber Menschen, gerade im Internet, tun das dann auf eine Art und Weise kund, die niemandem gut tut.
Ja.
Vor allem keinen kreativen Menschen, die weitere Bücher schreiben müssen. Mir ist nur wichtig, dass das Buch einem Großteil gefällt und ich weiß, man kann nie die Erwartungen von allen erfüllen, auch wenn ich das immer versuche, aber es ist unmöglich. Das muss ich mir auch immer wieder sagen, es ist unmöglich, 100% der Menschheit zufriedenzustellen, allein schon, wenn du eine gewisse Meinung hast und andere Menschen haben andere Meinungen, dann geht das schon mal nicht. Aber trotzdem habe ich Angst, weil wir jetzt gerade davon reden, jetzt ist Anfang Januar, mein Buch ist draußen, ich habe Angst, dass ich die Erwartungen nicht erfüllen kann, obwohl ich weiß, dass ich mich verbessert habe seit Traumtänzerin, obwohl ich selbst der Meinung bin, dass das Buch viel, viel besser ist. Nicht nur, was das Schreiben angeht, sondern auch den Aufbau und so weiter, weil ich natürlich in 2 Jahren was gelernt habe.
Und du weißt ja schon, trotzdem, dass Traumtänzerin gut ankam. Also
ja, natürlich, aber es sind so unbegründete Ängste.
Ja, ich verstehe, das ist halt bei Erwartungen oft so. Irrationale Ängste, die einfach... Aber weißt du, was man halt auch sagen kann? Ängste und Erwartungen und all das, die schützen einen einfach auch in dem Sinne davor, sich selbst zu enttäuschen, beziehungsweise es ist ja auch gut, Erwartungen an sich selbst zu haben. Es ist ja total kacke, wenn man das Leben lang gar keine Erwartung an sich selbst hat und denkt, ach, ja, wird schon irgendwie, weil man dann halt selten Motivation hat, irgendwas zu tun und sich zu pushen und irgendwie auch mal was zu erreichen. Und deswegen Ängste und Erwartungen sorgen letztendlich nur dafür, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Und dann bewusst Faktoren rauszunehmen, wie zum Beispiel Amazon-Rezensionen nehmen, lesen etc. Das sind Faktoren, die man dann bewusst rausnimmt, um sich selbst nicht noch fertiger zu machen, um sich selbst nicht unter Druck zu setzen, zusätzlich, um sich selbst nicht zu stressen, um sich selbst nicht niederzumachen. Und ich glaube, dass das dann eigentlich eine relativ sinnvolle Balance ist, zu sagen, okay, ich habe Erwartungen an mich, aber ich versuche eben auch, die anderen Menschen aus dieser Gleichung ein bisschen mit rauszunehmen, weil letztendlich zählen nur die Erwartungen, die du an dich selbst hast. Alles andere ist relativ egal. Das klar, Leute müssen
versuche ich jetzt auch mitzunehmen.
Ja.
Also bei Buch 1 und 2, die sind ja jetzt schon fertig. Buch 2 ist gerade noch im Lektorat, aber eher so im Endstadium. Kann ich sagen, ich habe die Erwartungen erfüllt, die ich an mich selbst hatte. Mir gefällt das Buch oder mir gefallen die Bücher. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Charaktere und das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Ich schreibe die Bücher natürlich nicht nur für mich, aber erstmal ist es wichtig, dass dass es mir auch gefällt. Das ist so an oberster Stelle und dann kann ich auch besser damit umgehen, wenn andere das vielleicht anders sehen, weil ich dann denke, hey, es ist okay.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, die Sache ist, dass je sicherer du dich selbst mit deinem Werk fühlst, desto mehr projizierst du das auch nach außen. Und desto mehr die Außenwelt das auch an. Wenn du total selbstsicher neben deinem Gemälde stehst und es eigentlich nur 2, 3 Farbkleckse sind, du aber sagst, das bedeutet XYZ und das spricht aus der tiefsten, innersten Kammer meiner Seele und jemand anderes ein Bild hat, das fotorealistisch gemalt ist. Jetzt nicht, dass das eine schlechter oder das andere besser ist, aber dass eins fotorealistisch gemalt ist und wirklich eigentlich aussieht wie ein Fotografenbild, wie ein Foto. Und der steht daneben und denkt sich so, ja, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so okay.
Ja, ich verstehe.
Dann, ne?
Ja.
Das ist, ja.
Okay, das nächste Wort kann man schnell abhandeln. Apfelmus. Warte, wir müssen uns jetzt beide so richtig lecker sagen.
Lecker.
Apfelmus.
Mm.
Magst du Apfelmus?
Ja.
Ja, du? Ich verbinde damit Zeiten, in denen es mir nicht gut ging. Dann hat meine Mutter immer so Apfelstampf das hat man noch gegeben, wenn man Magenprobleme hatte oder irgendwann gab es so Apfel.
Da habe ich mal Brezeln gekriegt und Cola.
Ja, aber das ist ja nicht gut eigentlich, glaube ich.
Na, Brezeln schon, Salz ist auf jeden Fall gut.
Also Apfelmus habe ich irgendwann bekommen, als ich irgendeine Krankheit hatte. Und das gab es öfter. Und deswegen habe ich da so eine Verbindung. Und Apfelmus und Kartoffelpuffer.
Weil letztendlich
war auch
so
ein sehr geiles Essen.
Mussige Früchte eher abführend wirken meistens.
Ja, dann war das vielleicht, ich weiß nicht, bei irgendwas habe ich es bekommen. Ich weiß es nicht mehr.
Stimmt, ja.
Egal. Apfelmus ist geil.
Es erinnert mich an Hort. An Hortzeit. Apfelmus mit Kartoffelpuffer. Aber ich war nie so ein Fan von Kartoffelpuffer. Aber ich fand halt den Apfelmus so
das
geil.
Das ist halt so ein Kinderessen, ne? Ich habe das auch jetzt locker schon 10 Jahre nicht mehr gegessen. Kartoffelpuffer und Apfelmus. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir abends denke, boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Boah, also doch, das denke ich mir manchmal, aber ich mache es dann nicht. Weil allein wie fettig die Dinger sind. Also
so,
ich glaube, ich würde
auch echt gut löffeln,
bekommen.
Oder?
Ja, Apfelmus habe ich ganz viel gegessen, als ich meine Weisheitszahn-OP hatte. Da habe ich ganz viel Babygläschen gegessen.
Ja, ich auch.
Und auch Apfelmus. Halt ungezuckert, weil man da auch nicht so Zucker zu sich nehmen soll. Und das ist echt geil.
Ich hatte aber ein Problem dann auch irgendwie, dass alles nur süß ist während den Zeiten. Und ich brauchte dringend salziges Essen. Und ein kleiner Pro-Tipp, Rührei. Falls ihr nicht vegan seid und falls ihr Eier mögt, Rührei. Perfekter Pro-Tipp für Weisheitszahn-OP. Ist salzig.
Wir haben letztens
festgestellt,
dass wir kein Rührei mehr essen können. Ja, es ist salzig. Ich kann kein Rührei mehr essen. Wir haben das während unserer Studienzeit locker 2-mal die Woche gegessen, weil es halt ein super günstiges Essen ist. Schnell gemacht und dich sättigt. Und wir haben uns daran einfach satt gegessen, glaube ich. Und ja, nee, es ist wirklich so, ich kann auch, also in letzter Zeit, ich esse auch keine Eier mehr, also auch so aus dem Aspekt Massentierhaltung und so weiter. Und irgendwie finde ich es irgendwie strange, halt ein Ei zu essen, wenn man sich überlegt, wo es herkommt. Keine Ahnung. Also deswegen finde ich es ganz gut, dass mir das nicht mehr schmeckt, weil dann kann ich es einfach weglassen. Und also wir leben ja nicht vegan, sondern vegetarisch, aber so Eier, außer in Kuchen, wir backen ja nicht selbst, aber wenn man mal Kuchen isst, ist da bestimmt in vielen ein Ei drin. Aber da schmecke ich es nicht. Da denkst du nicht so dran.
Also ich
deswegen
sagen, Spiegelei ist schon...
Oh nee, ich hasse flüssiges Eigelb. Oh. Wie sind wir jetzt von Apfelmus auf Ei gekommen?
Keine Ahnung,
okay.
Aber Ei ist geil.
Okay, das nächste ist Umzug. Und ja, Leonie, da kannst du sehr viel drüber erzählen, oder?
Total viel. Ich bin noch nie in meinem Leben umgezogen. Ich lebe
ich kann euch nur
hier, seit ich geboren bin.
Wenn du mal umziehst, kann ich dir den Tipp geben, zieh nicht alleine um. Wenn du das Geld hast, hol dir ein Umzugsunternehmen. Es ist das Beste, was man machen kann. Diese
ich glaube
Dudes
nicht, dass ich
und
das Geld
okay,
habe.
Bei uns waren das nur Männer, aber es können bestimmt auch Frauen sein, die da arbeiten. Die waren so schnell. Die laden die Sachen ein, da ist nichts kaputt gegangen, kein Kratzer. Klar, kann auch sein, dass andere was kaputt machen, aber bei uns war nichts. Und innerhalb von einem halben Tag war das Ganze fertig und hier auch wieder aufgebaut. Und
ich glaube, das
macht
wir haben für euch 300
Euro gezahlt.
Mehr Sinn, weil ihr 2 Haushalte wart und mehr Möbel und
ich hätte es auch alleine gemacht.
Und Küche und
Möbeln
was weiß
und
ich, weißt du?
Ich habe halt keine ich habe nicht so viele männliche Freunde. Ich habe einen männlichen Freund, hi Simon. Und ja, ich habe auch
meine
noch
Brüder,
meine Brüder,
hi Simon.
Aber stimmt, dein Bruder heißt ja auch Simon.
Ja.
Aber ich habe halt einfach nicht so viele Leute, die da helfen könnten beim Umzug und denen ich das vor allem zumuten möchte, weil Simon, besagter Simon, hat sich bei meinem ersten Umzug eine Platzwunde zugezogen, die mir immer noch sehr leid tut. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein, wenn ich nochmal umziehe, das Geld ist es mir wert, es ist gar nicht so teuer.
Und ich saß da und habe auf die Möbel aufgepasst, weil ich eine frische Weisheitszahn-OP hatte und nicht so viel, weil es so heiß war, nicht so viel laufen.
Boah, es war so schlimm. War das Juli? Wir waren alle komplett am Ende. Es war der schlimmste Umzug. Also gut, es war auch mein erster Umzug, aber es war einfach richtig schlimm. Ich wollte nie wieder so einen Umzug haben. Wir waren einfach alle nur tot. Da hatte jemand noch eine Panikattacke. Nee, einen Asthmaanfall.
Oh mein Gott,
die Platzwunde von Simon. Und ja, es gab Pizza für alle danach.
Also wenn sich meine Pläne, die ich mir so vor mich hinschmiede, funktionieren, dann werde ich wahrscheinlich versuchen, 2022, also Anfang 2022, mir eine Wohnung zu besorgen. Und dann werden wir ja mal sehen, was da passiert, ne?
Nice.
Also mit wem und wie und also im Sinne von, wer hilft mir und ob und Umzugsunternehmen etc. Ich meine, ich müsste halt die Möbel aus meinem Zimmer einfach alle mitnehmen. Die sind alle noch gut. Aber es sind nur die Möbel in meinem Zimmer.
Ja, dann, ja, das...
Weißt du, was ich meine? Es hält sich in Grenzen. Man hat keinen Keller, den man irgendwie ausräumen muss oder was weiß ich. Es ist mein Zimmer, basically. Und halt Möbel für Katze, aber das hält sich auch sehr in Grenzen.
Hast du schon einen Wunschort? Also willst du in Frankfurt bleiben oder würdest du auch sagen, ja, du würdest auch ins... Okay.
Ich, also, ja,
du kommst
aus verschiedenen Gründen. Ich meine, wenn die Wohnung bis dahin noch free ist.
Nein, die Wohnung wird nicht ein Jahr noch länger frei sein. Unser Vermieter will die schon sehr schnell vermieten.
Ja.
Als Info für euch, eine Wohnung in unserem Haus ist frei geworden.
Ja.
Ich glaube aber, die ist jetzt auch schon vermietet. Also,
aber einfach so, für, da ich auch kein Auto habe, keinen Führerschein, was weiß ich, macht Frankfurt noch sehr Sinn. Und ich glaube, wenn ich dann vielleicht irgendwann mit jemandem zusammenziehen würde oder sowas, mit einem Menschen, dem man in einer Partnerbeziehung ist, dass man da gucken kann, aber eigentlich, ich bin Frankfurter, ich wollte gerade sagen Frankfurter Bub, aber ich bin kein Frankfurter Bub.
Frankfurter Mädche, sagt man immer. Frankfurter Mädche.
Das ist...
Ja. Ich habe hier als nächstes was Harry Potter bezogenes. Wollen wir hier über Harry Potter sprechen oder nicht?
Ja,
das ist auch mal so eine Frage.
Ich denke schon.
Es ist echt krass, ne? Seit der Sache mit J.K. Rowling habe ich kein Buch mehr gelesen und keinen Film mehr geschaut. Nicht, weil ich nicht... Also, ich kann einfach nicht. Es ist so dumm. Ich liebe diese Welt und ich habe... Und dieser Hass auf diese Person ist aber so groß, dass es in mir sträubt sich was dagegen. Ich denke, das wird nicht ewig anhalten. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Nicht. Irgendwann kann ich hoffentlich wieder die Bücher mit Freude lesen.
Aber ist halt
gerade geht
es einfach
noch nicht.
Frisch,
und also jetzt kommt Harry Potter Crushes. Ich hatte nie einen Crush auf irgendeinen Charakter. Also ich fand Ginny ganz cool. Sirius, stimmt, das hast du schon mal gesagt.
Ja. Also ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass ich sage, wow, das ist voll mein Crush und was weiß ich. Aber ich meine, wenn ich jemanden bangen würde, dann wäre es Sirius. No questions asked. Auf jeden Fall.
Ich kann dir ja droppen, dass obwohl ich so einen Hass gegen die Person, die nicht genannt werden darf, habe, kommt trotzdem das Thema Harry Potter in Buch 1 und Buch 2 meiner Reihe vor. Buch 2 vor allem, weil Luke auch in Traumtänzerin schon ein wahnsinniger Harry Potter-Fan war. Und ich mache das einfach so. Ich mache das Thema so gay, dass es Personen, dessen Name nicht genannt werden darf, so ärgern würde. Also,
ich meine, gegen
es gay
hat sie ja
nichts. Oh, naja. Ist mir egal. Also es kommt in Sachen vor, die ihr nicht gefallen würden. Und es gibt dann explizite Szenen. Es klingt explizite Szenen. Hashtag Drury. Die dir gefallen könnten, Leonie.
Oh, ja.
Und das ist so meine Art, damit umzugehen. So in your face.
Ja, ist doch offen.
Es ist unser Fandom und wir machen damit, was wir können.
Genau.
So.
Ich glaube, das ist auch ganz gut. Okay. Ich erfahre das Fandom. Es ist unser Fandom. Und zwar schon immer unser Fandom.
Ich habe gerade gegen das Mikrofon gepustet. Tut mir leid, das war so ein Reflex. Mondscheinkuss.
Was bedeutet das?
Ich habe noch nie einen Kuss im Mondschein. Also wahrscheinlich schon,
ach
aber
so,
da war
Kuss
das,
im Mondschein.
Der Rollladen zu. Ja, 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 aber weißt du, du guckst ja jetzt nicht raus, so, oh geil, der Mond ist da, jetzt knutschen wir mal rum hier.
Wahrscheinlich draußen ist es eher gemeint, oder?
Ja, dann hatte ich noch keinen.
Also, weil sonst habe ich auch natürlich schon einen, aber ich war jetzt auch nicht so aus dem Fenster gucken. So.
Das nehme ich mir jetzt vor. 2021 mache ich einen Mondscheinkuss. Ja, kann ich abhaken.
Okay.
Dann.
Sollte, glaube ich, achievable sein für dich.
Ein Thema, zu dem du wahrscheinlich mehr sagen kannst: Anime.
Also,
ich muss
Sache
auch nicht
ist,
dazu sagen.
Die Sache ist, ich bin nicht so der. Ich bin nicht der Anime-Fan, wie ich es vielleicht sein könnte. Weil Animes sind meistens Serien, außer die paar Filme.
Ach stimmt,
und
du magst keine Serien.
Bin ich so der Seriengucker einfach. Ich habe bei Netflix Seven Deadly Sins geguckt, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, fand ich cool. Aber ansonsten Studio Ghibli. Ich würde am liebsten einen kompletten Arm tätowiert haben, einfach nur mit Studio Ghibli-Charakteren. Ich meine, man
cool
sieht
aus, bestimmt.
Ja, also ich will auf jeden Fall Haku, also den Drachen von Chihiros Reise ins Zauberland. Weil Chihiro mein Lieblingsfilm ist. Und Haku ist ein Drache. Und ich mochte schon immer Drachen. Und, oh mein Gott, die beiden Drachen von Avatar. Das wäre auch so geil. Avatar ist kein Anime. Aber ich meine, es ist im Anime-Style gezeichnet.
Avatar bei.
Es ist im Anime-Style gezeichnet, aber es ist halt.
Wann kommt der zweite Teil jetzt eigentlich raus? Der wurde doch nochmal verschoben, oder?
Ich rede von der
also
Serie.
Avatar 2. Ach so, okay. Okay. Das macht mehr Sinn als der Film. Deswegen war ich so verwirrt gerade. Okay.
Ja, Avatar, der Herr der Elemente, ist im Anime-Style gezeichnet, aber da er von da die Serie von Nickelodeon ist und halt nicht japanisch, ist kein Anime.
Ist Heidi nicht eigentlich auch ein Anime?
Ja, theoretisch.
Als ich das mal erfahren habe, war ich so
voll... in Japan gezeichnet, wenigstens.
Ja, und Nils Holgersson? Irgendwas
Nils Holgersson
war noch...
auch.
Das ist so krass, weil das sind für mich halt so typisch deutsche Serien.
Die also, haben es ja auch für den deutschen Markt gemacht.
In Schweden.
Das war, wurde ja auch nicht aber, da.
Wenn alle, weißt du, wenn Menschen dann so sagen, boah, ich hasse Anime, und dann gucken sie aber Heidi. Oder als Kind haben sie das gefeiert. Weißt du, das ist halt so, das.
Wenn jetzt erwachsene Menschen sagen, ich hasse Anime, und dann gehen die nach Hause und gucken Heidi. Erwachsene Menschen.
Also, ich hatte schon mal Lust, das wieder zu schauen. Ich fand es echt schön. Ich oute mich jetzt hier als
Und das ist spielt in Frankfurt teilweise.
Heidi.
Also,
Frankfurt? Ja, aber das ist, glaube ich, das falsche Frankfurt. Oder nee, das stimmt, das ist unser Frankfurt.
Das ist richtige
Frankfurt.
Da wohnt
die, wie heißt Clara? Die im Rollstuhl sitzt? Clara, genau, wohnt da. Krass. Ja. Ich muss es echt mal wieder schauen. Oh, und ich hatte immer so Bock, auf dieser Schaukel zu sitzen. Wirklich, das war mein absoluter Traum, auf so einer Riesenschaukel. Und ich habe es geschafft. Wir waren in einem Zoo, da gab es so eine Schaukel. Die war locker 15 Meter hoch. Und es hat ewig gedauert, bis man sich da mal angeschubst hat. Aber wenn, dann ist man weit geflogen, ich sag's euch. Das war, also als Kind war es ein krasses Erlebnis. Okay, Traumberuf.
Sprecher,
jetzt ist es wie in so einem Freundebuch.
Ja, stimmt.
Was hast du, Schauspieler?
Sprecher, Schauspieler. Stuff like that. Something. Also, something like that. Moderator,
bei mir,
whatever. Talkshow-Host, okay, sorry.
Bei mir stand früher in den Freundebüchern immer Tierärztin drin. Mhm. Also eine Zeit lang. Ich glaube, jeder wollte mal Tierärztin werden. Mhm. Also zumindest sehr viele, die ich kenne. Mhm. Und dann stand da Bücherschreiberin. Ich wusste, glaube ich, noch nicht, dass es Autorin heißt. Ich finde es sehr süß.
Hey, aber voll gut, dass es schon so früh war.
Ja, aber das Ding ist, also auf jeden Fall ist es mein Traumberuf, aber es kann ja auch sein, dass man mehrere Traumberufe hat.
Auf jeden Fall.
Also, ja, nee, weißt du, die Sache mit dem Film will ich ja noch nicht ganz aufgeben. Also
ja, klar.
So, ich wünsche mir schon für mich, dass es vielleicht in 10 Jahren mal klappt, dass ich wieder an einem großen Filmset stehe. Aber aktuell lebe ich auf jeden Fall den Traumberuf aus und ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, aufzuhören mit dem Schreiben, weil es einfach super toll ist und gerade alles erst anfängt. Aber weil alle immer von dem einen Traumberuf sprechen.
Ja,
also ich glaube, es gibt für viele Menschen mehrere Sachen, die sie gerne machen, was ja auch gut ist, weil manche Traumberufe sind halt so unrealistisch, wie Prinzessin von Frankreich oder sowas. Die funktionieren dann nicht. Und wenn man dann noch einen zweiten Traumberuf hat, ist auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Kindheitstraumberuf war Technikerin. Don't ask me. Wirklich.
Finde ich cool.
In der Kindheit wollte ich Technikerin werden. Also dann ist aber die Frage halt, was ist eine Technikerin? Bin ich Mechatronikerin oder Elektronikerin? Was tue ich eigentlich? Aber ich wollte Technikerin werden. Und dann ging es um Tierberufe, weil ich halt schon immer Tiere mochte. Ich wollte aber nie Tierärztin werden, weil ich wollte keine Tiere töten müssen. Also halt, ne, irgendwie einschläfern lassen müssen.
Tieren helfen.
Oder Tiere bluten sehen oder was weiß ich. Tierpflegerin, ich hatte keinen Bock auf nur Scheiße wegräumen. Und deswegen wollte ich.
Jetzt hast du eine Katze.
Deswegen, well, to that. Das ist aber ein bisschen was anderes als Elefantenscheiße oder so. Ich meine, die stinkt mehr von Katze, aber Elefantenscheiße ist größer.
Ich wollte gerade sagen, also Elefanten fressen doch nur Heu und Gras. Ich glaube nicht, dass es so stinkt.
Nee, stinkt nicht, aber es ist halt riesig. Und dann wollte ich nämlich Tierforscherin werden. Ich wollte unbedingt eine neue Spezies entdecken eines Tieres. Und wollte durch die Welt reisen und Tiere erforschen. Genau, also meine Traumberufe waren Technikerin, dann Tierforscherin und dann kam Schauspielerin.
Das finde ich aber, ich finde das so interessant, immer was Menschen früher werden wollten und was sie dann später geworden sind.
Ja.
Weil als Kind hast du, weißt du, so keine Limitation. Du wünschst dir, Prinzessin von Frankreich zu werden, Bücherschreiberin und du denkst nicht drüber nach, wie du da hinkommst, sondern du sagst einfach, ja, ich möchte das werden oder also irgendwas. Und das finde ich so schön. Und im Laufe des Erwachsenwerden-Prozesses verliert man das dann. Und dann denkt man, ah ja, das ist sicherer. Ah, ich mache mal die Ausbildung. Ich studiere lieber mal das. Und man kommt immer weiter von diesem Traum ab. Zumindest ist das bei sehr vielen Menschen so. Und das finde ich super schade. Und ich weiß, dass man super viel Kraft braucht, um diesen Weg zu verfolgen. Und viele von uns natürlich, ich bin ja jetzt auch keine Tierärztin geworden, hatten als Kind einfach eine andere Vorstellung davon. Aber wenn ihr einen Traumberuf habt, wenn ihr wisst, das würde euch glücklich machen, dann tut alles dafür, dass es klappt. Ich kann aus Erfahrung sprechen, dass es einen sehr, sehr viel glücklicher macht, das zu tun, was man möchte, als einem Beruf nachzugehen, wo man einfach nur total unglücklich wird. Oder wo man die ganze Zeit weiß, hier bin ich nicht richtig. Das ist okay, aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Und das würde ich mir so schlimm vorstellen, wenn ich jetzt in einem Beruf sitzen würde, ohne irgendeine Perspektive und sagen würde, okay, ich muss jetzt hier sein, ich muss mein Geld verdienen. Ich bin festgefahren, ich kann nicht mehr raus. Es geht, glaube ich, immer irgendwie. Also klar, Geld spielt eine Rolle, aber wenn ich mir vorstelle, dass so viele Menschen da draußen so einem Beruf nachgehen, der sie wirklich richtig unglücklich macht, das ist irgendwie einfach
traurig.
Ja,
das macht mich super traurig. Das ist auch immer so die erste Frage bei Tinder. Wenn jemand sagt, echt? Was er arbeitet. Nein, wenn jemand sagt, was die Person halt arbeitet, dann sage ich halt, yo, gefällt dir der Job? Weil das ist für mich immer eine super wichtige Sache, weil ich finde es ich finde es immer total schade, wenn die Antwort ist, nee, also hasse ich eigentlich oder keine Ahnung, oder es bringt halt Geld rein. So, ich meine, ein Dude hat mal gesagt von wegen, ja, ist jetzt nicht so schlimm, dass er sein Leben hasst, aber er verdient halt gut und das ist es ihm wert. Und dann denke ich, okay, das macht Sinn. Wenn du sagst, gut, dir ist es wichtig, viel zu verdienen und du kommst mit dem Job klar, ist jetzt nicht dein absoluter Traum, aber ist jetzt auch nicht furchtbar, dann finde ich das auch voll verständlich, wenn du sagst, gut, ich möchte aber halt einfach gerne gut verdienen. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch.
Ja, vor allem, wenn du dir dadurch vielleicht andere Sachen dann bezahlen oder leisten kannst.
Und du dir dann halt einfach deine Freizeit so perfekt wie möglich gestalten kannst, wie du willst, weißt du? So deine Freizeit ist dann halt wundervoll. Ja. Aber es gibt halt auch viele, die dann so sagen, nee, ja, keine Ahnung, oder so muss halt oder so. Und ich denke so, ja, nee, muss nicht. Also
nein.
Es ist natürlich schwierig, es wird halt man kann sich nicht 100% aussuchen. Natürlich.
Nein, es wird schwieriger, je älter man wird, wenn du dann Kinder hast, sowieso. Verpflichtungen. Deswegen appelliere ich an alle Menschen, die noch jung genug sind, die eben noch keine Kinder haben, das dann anzugehen.
Ja, oder klar, die man im Studiengang später sitzen, den sie hassen. Ja. Und ja, um den fertig zu machen, weiter sich da durchquälen. Wenn du studieren kannst, die Möglichkeit hast, dann vielleicht kannst du auch was studieren, was einfach mehr das ist, was du machen möchtest. Oder sich durch eine Ausbildung
durchtöten. Darum geht es auch in Not Your Type.
Das ist halt auch so, dass du durch eine Ausbildung, ey, das ist schon schlimm. So 3 Jahre eine Ausbildung zu machen, die super anstrengend ist, obwohl du den Job eigentlich
grauenvoll findest. Und wo du genau weißt, du willst später nicht arbeiten.
Genau, ja. Du weißt genau, du willst ihn später nicht arbeiten und dann hast du zwar die Ausbildung, aber dann sitzt du trotzdem da und hast erstmal nichts, weil du weißt, du willst da drin nicht arbeiten. Das ist alles schwierig.
Das fand ich so schön zu schreiben bei Marie, also der Protagonistin aus Not Your Type, die eben genau das durchlebt, die im 4. Semester Psychologie studiert und es halt einfach nicht möchte und sie weiß, sie will das nicht und sie macht nur weiter, weil es halt gut ist, einen Plan zu haben und auf die Frage, ja, was machst du später oder was machst du gerade, eben eine Antwort zu haben und nicht einfach, keine Ahnung, so. Das fand ich sehr schön, ihr diesen Weg da aufzuzeigen, weil ich ja sehr zufrieden mit meinem Studium war, aber mir auch sehr gut vorstellen konnte, wie es gewesen wäre, wenn ich BWL studiert hätte zum Beispiel. Ja. Dann wäre es mir genauso gegangen wie Marie.
Vor allem, was ich euch sagen kann, ich war sehr lange Zeit an dem Point, in dem ich nicht sagen konnte, was ich tue. Und an dem ich darauf keine Antwort hatte. Und das ist furchtbar. Du traust dich niemanden zu treffen aus deiner Vergangenheit, du traust dich nicht Familienmitglieder zu treffen, weil du einfach Angst hast, dass die Frage kommt, ja, und was machst du gerade oder was machst du bald? Und du hast halt keine Antwort und das ist furchtbar. Jedoch bin ich jetzt auf einem Weg, der sich richtig anfühlt. Zumindest weitestgehend. Und da wäre ich nicht, wenn ich andere Wege gegangen wäre, nur um andere Wege zu gehen. Nur um einen Weg zu gehen.
Und nur um anderen was sagen zu können.
Ja, nur um anderen sagen zu können, ja, ich mach was. Und klar, ich habe Nebenjobs gearbeitet, also ein Kram. Da konnte ich dann sagen, ja, ich mache jetzt gerade das und das, bis ich das finde, was ich machen will. Oder bis ich einen Weg finde, das zu machen, was ich machen möchte. Weil ich wusste schon immer, was ich machen will. Aber es ist halt alles, wo man sehr schwer hinkommt. Und ja, es ist furchtbar, nichts sagen zu können. Aber ich glaube, es kann sich am Ende extrem lohnen. Wenn man dann.
Ich habe dich das, glaube ich, auch gefragt, als wir uns kennengelernt haben, was du machst. Und das tut mir jetzt voll leid. Ich denke da gerade voll zurück, weil ich genau gemerkt habe in dem Moment, wie unangenehm dir das war, zu sagen, dass du halt gerade nichts machst. Also wann haben wir uns kennengelernt? Wie alt waren wir da? 21.
2021, ja.
Ja, und das ist halt so eine die typische Frage, die du stellst. Ja, was studierst du, was machst du? Und ich habe halt in der Sekunde schon gemerkt, scheiße, das war gerade eine blöde Frage. Weil so wie du reagiert hast, weißt du, dann habe ich mich schlecht gefühlt und konnte es aber nicht mehr zurücknehmen.
Ich meine, ich verstehe, wieso die Leute die Frage stellen und ich würde auch nie jemandem böse sein. Weil es ist
eine
normale
Frage. Nein,
du
warst mir Frage. Ja auch nicht böse.
Ja.
Und ja, ich habe dann aber mir gemerkt, okay, ich frage in Zukunft lieber nicht nach. Und das ist einfach jetzt so schön zu sehen, dass du es jetzt, weißt du, du gehst es jetzt an. Du gehst jetzt diesen Weg, also so dieser Progress. Ist schon echt cool. Ich bin gespannt, was in ein paar Jahren passiert.
Ja, ich auch. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Okay.
Die nächsten beiden passen sehr schön zusammen. Klamotten und ausziehen.
Ausziehen? Ich glaube, das Ausziehen ist anders gemeint.
Ich weiß, es sind zwei Themen. Wir haben schon über Umzug gesprochen und auch schon über Klamotten, die uns selbstbewusst machen. Ja. Also ich kann auch einfach weitergehen, weil wir haben noch viele andere.
Ja. Aber ich glaube, was man kurz noch zu Klamotten vielleicht sagen kann, ist, es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie sehr sich ein Style ändern kann oder wie sehr sich die Klamottenwahl ändern kann, sobald man mehr Confidence in sich selbst hat. Was man dann teilweise für Klamotten, zumindest bei mir, was ich dann teilweise angefangen habe zu wählen oder auszuprobieren einfach, weil ich gedacht habe, why not? Und nur weil es, und ich immer, früher habe ich gedacht, okay, es sieht an anderen gut aus, aber wird nie an mir gut aussehen. Jetzt denke ich so, wenn es an anderen gut aussieht, wieso kann es nicht an mir auch gut aussehen? Und das ist eine ganz coole Perspektive.
Ja, ich muss da auch nochmal weitergehen. Also ich habe so das gefunden, was mir gefällt. Ich würde gerne auch mal so andere Sachen ausprobieren. Also so ein bisschen out of your comfort zone. Boah, ich habe ein Hochzeitskleid anprobiert. Das war out of my comfort zone hoch 100.
Ich müsste dir echt mal so eine ASOS-Bestellung zusammenbauen oder so mit Klamotten, die ich mir an dir vorstellen könnte. Und dann
ja, das wäre richtig an. Nice.
Das wäre voll cool. Das, da hätte ich voll Bock
das
drauf. Voll,
das hatten wir mal als Videoidee, dass man den anderen so ein Outfit zusammenstellt. Genau. Das ist eigentlich, ja, wenn man irgendwann mal wieder zusammen Videos drehen kann, wobei auch, das würde ja sogar während Corona gehen.
Kann man ja zuschicken, das ist perfekt, das ist Quarantine-approved.
Okay, ich gehe weiter. Landleben. Landliebe, ich muss gerade an den Joghurt denken. Ich wollte keine Werbung machen. Ja, also
könntest
ich
du dir
bin
vorstellen,
ja
auf dem Land zu leben? Also so richtig Land. Nicht da, wo du gelebt hast. Das ist für mich nicht Land.
Ja, genau. Dann nein. Ich brauche die Anbindung schon. Also das früher habe ich mir immer vorgestellt, es wäre voll geil, irgendwo ganz einsam in einer Hütte am Meer zu leben. Aber mittlerweile bin ich davon weg, weil ich mir denke, nee. Also gerade wenn man eben einen Beruf hat, wo man irgendwo hinfahren muss oder Menschen mag in der Nähe, also Freunde, Familie, die sehen möchte, ist halt Landleben schwierig. Und ich, also, es riecht ja auch immer so extrem. Das ist so dumm. Aber der Geruch von Land, den mag ich. Den kenne ich auch von dort, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es auch ganz viele Felder und auch Bauernhöfe und so. Aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich bin auf so einer richtigen Einöde, nur mit, zusammen mit Kühen. Nee, das ist nicht so meine Vorstellung vom Leben. Also,
ich glaube, mein Gedanke ist auch, das hatte ich letztens mit meiner Mutter besprochen über das Thema, weil ich eben auch gesagt habe, ich will auch nicht, dass meine Kinder auf dem Land aufwachsen. Also auf dem Land, einfach wegen Schulsachen oder, also sie müssen irgendwie immer super lang zur Schule fahren oder alle Freunde, also quasi Schule ist in so einer kleinen Stadt und da kommen alle aus den umliegenden Dörfern quasi hin. Das heißt, alle Freunde leben aber in den umliegenden Dörfern und die können sich nie treffen und das ist super schwer, man muss sie immer fahren oder sie sind halt einfach so, du bist so gefangen irgendwie. Du kannst nicht so independent, ich habe das deutsche Wort gesucht, I really tried, aber ich habe es nicht gefunden. Du kannst nicht so unabhängig sein, wie du willst, weil du an das Auto gebunden bist oder was weiß ich. Und zum Beispiel hier hatte ich halt das Gefühl, als Kind, ich konnte halt einfach mit der Straßenbahn zu meinen Freunden fahren. Und ich konnte von meinen Freunden mit der Straßenbahn wieder nach Hause fahren. Ich war halt super unabhängig, was das angeht. Und was jetzt nicht, um irgendwelche Landkinder, Menschen hier zu irgendwie in so eine Schublade zu stecken. Aber was halt häufig passiert, ist tatsächlich, Alkoholkonsum ist auf dem Land extrem.
Oh mein Gott, das krass. Ist nicht auf dem Land, so auch in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Also
ja,
sobald
halt
du ein bisschen
in
kleinere
so.
Ortschaften gehst, das ist so abnormal.
Das ist so
krank. Ich wusste nicht, dass man in Großstädten weniger Alkohol trinkt, also ich bin es halt gewöhnt, dass es diese ganzen Sauffeste gibt.
Es ist halt viel weniger hier, vor allem für die Jungen, also vor allem für die Kinder. Die Jugendlichen kriegen da schon super schnell Alkohol angeboten oder was weiß ich. Und das ist halt eine der wenigen spaßigen Sachen, die du machen kannst, in Anführungszeichen spaßig. In der Stadt hast du viel mehr Möglichkeiten zu sagen, komm, wir gehen shoppen oder komm, wir gehen in ein Café oder komm, wir gehen hier hin oder wir machen das und das. Und man hat halt mehr Möglichkeiten, die keinen Alkohol involvieren, um was zu machen. Und auf dem Dorf passiert es halt häufig, dass die Teenies anfangen, schon sehr früh sehr viel Alkohol zu trinken, weil das halt im Sinne der einzige Weg ist, wie sie sich unterhalten können teilweise. Und das will ich halt auch nicht für meine Kinder. Weißt du, was ich meine? Deswegen vor Ort.
Ich will auch nicht, dass meine Kinder keinem Hobby nachgehen können, was sie wollen. Also ich, weißt du, wenn man so eine bestimmten Sport machen will, muss man dann eine Stunde irgendwo hinfahren, bis man den ausüben kann.
Auch Ärzte
also,
und so, finde ich auch
blöd. Genau, auch Arzttermine und so weiter. Also ich folge einer Influencerin auf Instagram, die eben diesen Traum hatten von einem Landhaus und jetzt zurück wieder in die Stadt gezogen sind, weil sie gesagt haben, hier, wir haben zwei Kinder, wir fahren die ganze Zeit nur rum, wir sind überhaupt nicht zu Hause in diesem schönen Haus, es bringt uns nichts, obwohl das Haus wunderschön ist, aber wir sehen es nicht, weil wir ständig nur unterwegs sind. Das ist halt auch eine Sache. Also ich brauche keine Großstadt, ich will in keine Großstadt. Also so wie wir jetzt wohnen oder noch ein bisschen weiter ländlich ist okay, aber richtig aufs Land, kann ich mir nicht vorstellen. Also,
für mich geht Großstadt klar, I love Großstadt. Für mich geht aber auch Vorort oder vielleicht noch Vorort, aber auch da wird schon kritisch. Weil ich will schon noch meine Anonymität bewahren können. Ich will nicht das Gefühl haben, dass sobald ich meine Rollos bis 12 Uhr noch nicht hochgerollt habe, dass alle denken, ich bin tot, dass alle sich wundern, was mit mir los ist. Oder dass
das ist aber auch hier schon so. In der Straße, wo wir wohnen, werden wir auch so schon beobachtet. Aber das kommt immer auf deine Nachbarn an.
Ja, klar.
Also ich habe das Gefühl, so ältere Menschen beobachten immer, egal wo du wohnst.
Ja, das was man den ganzen Tag machen muss, da beobachten. Ja. Aber ja, ich habe dann schon ganz gerne, ich möchte ganz gerne einfach den ganzen Tag zu Hause bleiben in meinen Jogginghosen, ohne dass es irgendjemanden interessiert und ohne dass sich irgendjemand fragt, was mit mir ist. So. Dafür kann ich halt auch sterben und niemand kriegt's mit, ne? Das ist halt auch, hat Vor- und Nachteile.
Ich habe noch zwei Wörter, die ich einfach so nennen will, weil ich an eure Kreativität, ich möchte die würdigen. Und zwar endoplasmatisches Retikulum und Polyesterfaserfüllung. Ich weiß nicht, wie ihr auf diese Wörter gekommen seid, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich weiß gerade nicht mehr, was das endoplasmatische Retikulum war.
Ich muss die Definition für endoplasmatisches Retikulum kurz googeln.
Das ist kurz abgekürzt ER. Google es mal, weil ich glaube, wir hatten das im Bio.
Ich glaube, es ist...
Ja, lies mal vor, sobald du eine hast.
Preisgünstig bei Amazon, nein, warte. Das endoplasmatische Retikulum ist ein verzweigtes Kanalsystem flächiger Hohlräume, das von Membranen... Alter, fucking Wikipedia spricht. Von Membranen umschlossen ist. Man findet das endoplasmatische Retikulum mit Ausnahme von ausgereiften Erythrozyten in allen eukaryotischen Zellen.
Oh mein Gott,
Je nach Zelltyp ist es unterschiedlich stark entwickelt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe.
Es gab die Eukozyten und die Endozyten. Es gibt da einen Unterschied. Oh mein Gott, das ist so lange her. Das passt sehr gut zu dem Wort Klassenarbeiten, weil es ist so krass. Guck mal, wir hatten das alles in der Schule. Ich habe Bio wirklich geliebt. Ich fand das super spannend. Und ich finde es auch jetzt noch spannend, aber ich habe so viel wieder vergessen. Was ist das scheiß endoplasmatische Retikulum? Ja, was bringt mir das, wenn ich... Also jetzt würde es mir nichts mehr bringen, dass ich das weiß. Aber eigentlich ist es traurig, dass ich es nicht mehr weiß. Warum kann mein Kopf sowas nicht abspeichern? Ich meine, in meinem Kopf sind sehr viele andere Dinge, aber... So, wenn man an Klassenarbeiten zurückdenkt, das ist doch wirklich Bulimie lernen. Also für eigentlich jedes Fach außer Sport, wo man so praktische Sachen hat, musst du oder Kunst vielleicht noch.
Es kommt immer drauf an, also je nach Person halt. Also manche Leute können.
Das ist sehr ähnlich bei Lehrern.
Ja, nee, aber manche Leute lernen eher so, andere Leute lernen ja eher so, dass sie sich Sachen wirklich merken. Also manche Sachen sind bei mir schon hängen geblieben. In den Fächern, die mich interessiert haben. Weil Bio zum Beispiel fand ich nur interessant, wenn es um Tiere ging. Alles andere war dann irrelevant für mich.
Und, ja, Tiere waren spannend, stimmt.
Genau, und da wusste ich dann auch alles. Aber sobald es irgendwie die ganzen Zellkram, ja, ist interessant, aber Zellen.
Fun Fact, in meinem Abi ging es um das Paarungsverhalten von Tieren. Also was vor allem männliche Tiere oder Lebewesen machen, um die Weibchen zu beeindrucken. Und das ist also sehr, sehr spannend.
Alter, da kannst du dir die ganzen Tierdokus gucken. Um dich darüber zu informieren.
Nee, wir hatten auch richtig gute Arbeitsblätter und so. Also ich habe, glaube ich, davor gar keine Doku oder so geschaut. Ich habe bei uns am Rhein gelernt. Ich habe mir eine Decke mitgenommen, bin an den Strand gegangen, an den Rheinstrand und habe meine Zettel da durchgelesen. Vielleicht war ich deswegen auch so gut, weil es einfach das entspannteste Lernen war in diesem Fach. Es war einfach, keine Ahnung, so eine Umgebung.
Das ist auch so eine Thematik, die man sich ganz gut merken kann, weil sie so, die ist so bildlich darzustellen. Ja. Also wirklich, wenn man jetzt eben eine Doku guckt oder sowas, sieht man das wirklich, man kann es vor Augen sehen. So eine Zelle, gut, du kannst mir diese ganzen Abbildungen zeigen, diese ganzen Grafiken, aber letztendlich habe ich das nicht vor Augen. Und ich glaube, das ist was es halt echt irgendwie angenehm macht, das zu lernen.
Also das endoplasmatische Retikulum hätte ich nicht erklären können.
Nee, ich auch nicht. Aber dafür habe ich mir extrem viel in Geschi gemerkt, weil mich Geschichte schon immer extrem interessiert hat. Und Geschichte für mich eben auch bildlicher war, weil sie nun mal passiert ist. Immer nicht, ne?
Eigentlich ist Geschichte wirklich super spannend. Und wenn ich Serien oder Filme schaue, die sich damit befassen, finde ich das auch. Aber der Unterricht war
im Nachhinein.
Ja, der Unterricht war halt einfach so, als wären wir in der Vergangenheit zurückgereist und du hättest wie halt, also so als hättest du so einen Vergangenheitslehrer da sitzen, der auch so richtig langsam das erzählt und auch so staubtrocken. Und ich glaube, da kommt es wirklich auf den Lehrer an. Aber ich hatte da einfach nie einen guten. Oder halt zumindest keinen, der so an mich herangekommen ist und mir das gut beibringen konnte.
Wir hatten eigentlich schon immer coole
Lehrer. Wenn du viermal Französische Revolution durchnimmst.
Das ist sehr interessant. Die Französische Revolution. Also,
ja, aber beim vierten Mal nicht mehr.
Ich weiß noch, wie hyped ich war, als wir Französische Revolution hatten, weil ich glaube, in Drake und Josh oder in sämtlichen, in diesen ganzen Teenie-Serien oder so, das haben die immer die Französische Revolution. Und ich war so, ich will die auch mal. Ich will wissen, worum es da geht. Und deswegen war ich dann voll hyped, als wir die Französische Revolution hatten. Ja, ich hatte, glaube ich, auch gute Geschi-Lehrer, das muss man sagen, beziehungsweise welche, mit denen ich mich einfach gut verstanden habe. Ich glaube aber, bei mir war das Interesse auch so stark, dass ich auch jeden Lehrer hätte nehmen können. Ich habe überlegt, ob ich Geschi wollte eigentlich nicht LK nehmen. Aber ich hatte überlegt, ob ich Povi LK nehme, weil Povi ist für mich auch sehr interessant, weil Povi ist halt auch so darstellbar. Du siehst es ja, du kannst ja wirklich Beispiele an deren momentanen Leben nehmen. Und deswegen fand ich Mathe ist mir viel zu abstrakt. Klar, du kannst sagen, ich habe zwei Äpfel und ich habe zwei Birnen und weißt du, aber dieses, sobald es weitergeht als das, was du dir so bildlich vorstellen kannst, war es für mich einfach schwierig. Ich bin ein sehr starker Visualist. Ich visualisiere sehr stark.
Ja.
Und in Mathe kann ich das nicht.
Das ist bei mir auch so. Es geht tatsächlich in Mathe, also ich habe es ja hinbekommen in den letzten zwei Schuljahren, weil ein Lehrer mir das so beigebracht hat, dass ich es sehen konnte. Aber mein Problem ist dann, dass ich immer zu abstrakt gedacht habe und zu kompliziert, weswegen ich dann mein Abi in Mathe nicht so gut geschrieben habe, weil ich einfach immer zu weit gedacht habe und nicht das Offensichtliche gesehen habe. Also keine Ahnung, aber ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe letztens erfahren, dass es Menschen gibt, die das nicht können. A-Fantasie heißt es, die können sich, wenn du sagst Apfel, dann sehen die keinen Apfel vor sich, sondern halt irgendwie vielleicht eine Form oder, also die sehen quasi, haben kein bildliches Sehvermögen oder wie nennt man das denn, bildliches Vorstellungsvermögen. Man kann das testen, wenn man die Augen zumacht und ich sage gelber Stern, wenn man dann keinen gelben Stern sieht, dann, also das ist jetzt ganz, ganz grob gesagt, das kann in Richtung A-Fantasie gehen. Und ich finde das super krass, weil mein Gehirn lebt von Bildern. Wenn ich schreibe, sehe ich die Szenen wie eine Serie vor mir herlaufen und genauso schreibe ich eben auch. Und dann denke ich mir, wenn das aber jetzt jemand hat und mein Buch liest, wie kann er das denn dann verstehen, wenn er sich das nicht vorstellen kann? Dann muss ich ja eigentlich ein bisschen anders schreiben, damit diese Person, also muss ich dann anders schreiben oder wie funktioniert das? Und wie können diese Menschen überhaupt im Kunstunterricht dann irgendwas malen? Also das ist ja voll unfair dann, weißt du, wenn dann gesagt wird, ja, seid mal kreativ, überlegt euch irgendein Motiv und dann kriegen die das nicht hin.
Das hätten wir in Kunst mal gehabt. Wir hatten immer nur mal XYZ.
Ja, wir hatten auch immer sehr krasse Vorgaben.
Ja.
Aber
deswegen war ich durch dieses Visualisieren eigentlich immer extrem gut in Interpretation, in Klausuren. Ich habe Interpretation geliebt, ob es schriftliche Interpretation war, also von Texten, von Gedichten, von whatever, oder eben auch Bilderinterpretationen. Ich liebe es einfach, was in Sachen rein zu interpretieren. Ich liebe es da einfach zu sitzen und mir Gedanken zu machen und zu überlegen. Und
ich dachte mir immer nur so, das haben die sich bestimmt nicht alles gedacht, aber die Lehrerin will es hören, also schreibe ich es auf.
Ja.
Ich meine, ich habe ja Deutsch LK gehabt, ich habe sehr viele Interpretationen geschrieben.
Ja.
Und das war halt, irgendwann hattest du raus, was die Lehrerin hören will, dann hast du genau nach Schema F das geschrieben und dann hast du deine 13 Punkte bekommen. Oder sagen wir mal 11, 12, weil 13 hat sie fast nie vergeben oder höher. Aber dann wusstest du halt, so läuft's. Und das war halt oft nicht unbedingt meine Meinung. Also ich habe in der Schule vor allem gelernt, die Meinungen von anderen Menschen zu erkennen und diese wiederzugeben. Was, finde ich, auch eine gute Fähigkeit ist, weil ich weiß jetzt, oder ich kann Menschen sehr gut einschätzen. Also so, wenn du empathisch bist und weißt, dieser Lehrer möchte das und das hören, oder mag das vielleicht gar nicht. Ja, du wirst so ein bisschen auch zum Mitläufer natürlich, aber solange du ja weißt, okay, das ist eigentlich nicht meine Meinung, ich mache das nur, um eine gute Note zu bekommen, ist es ja natürlich jetzt nicht perfekt. Aber echt nicht? Ich musste das in sehr vielen Fächern machen.
Ich habe es einfach immer gemacht, weil ich gedacht habe. Vielleicht habe ich einfach auch mal gedacht, wie meine Lehrer. Das weiß ich nicht.
Ja.
Außer bei einer. Uff, ich bin extrem gut im um den heißen Brei herumreden und eigentlich gar keine wirklichen Fakten aufschreiben. Und wir hatten das in Geschichte mit einer Lehrerin, mit der ich nicht so gut klarkam. Weil ich bei allen anderen Geschi-Lehrern, auch wenn ich die Antwort nicht 100% wusste, konnte ich so viel um den heißen Brei herumschreiben, dass es so wirkte, als hätte ich Ahnung. Ich war da sehr gut drin.
Ah, oder ich bin weiß, da immer noch gut drin.
So zu tun, ja, als wüsste ich, wovon ich spreche.
Du könntest eine gute Politikerin werden.
Genau, so einfach so, eigentlich gar nicht wirklich was damit aussagen.
Keine Antwort geben, sondern, ja.
Aber trotzdem so wirken, als hätte man, als wüsste man, wovon man spricht. Das konnte ich sehr gut. Problem war nur, diese Frau hat einem sogar Minuspunkte bekommen, wenn man was geschrieben hat, was nicht relevant war. Die Frau wollte faktische Sachen auf den Punkt. Sie wollte einfach die Antwort. Und alles, was da irgendwie drumrum war, hat sogar Minuspunkte gekriegt. Das heißt, bei meiner ersten Klausur bei ihr, und ich wusste das nicht, lol.
Scheiße.
Das war eine schöne Klausur. Die nächste war viel, viel besser. Oh. Sie hat wahrscheinlich gedacht, ich bin total kacke in Geschi. Nein, bin ich nicht. Ich kann
nur
nicht einfach
erstmal
so,
nur adjustieren.
Ich muss erstmal verstehen, was sie von mir will. Aber ich mag diese Art gar nicht. Ich mag das nicht, wenn man. Deswegen mein Problem mit Mathe. Gibt diese eine richtige Antwort. I hate it. Klar, es ist logisch, es hilft. Du weißt, okay, ich hab's richtig. Aber ich mag einfach dieses Wischiwaschi.
Ich hab die zwei letzten Worte, da reden wir bestimmt auch ein bisschen länger drüber. Deswegen sind es jetzt, denke ich mal, die letzten sind Beziehungsende und Trennung. Passt ja auch sehr gut zusammen.
Es ist teilweise das Gleiche.
Wahrscheinlich. Ja, es ist das Gleiche. Wahrscheinlich möchte die Person dann ein bisschen Tipps oder hat gerade ein Beziehungsende durchgemacht. Ich kann natürlich, ich habe auch schon Beziehungsenden durchgemacht, aber halt keine, die jetzt lange, also nach keiner langen Beziehung. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man längere Zeit mit einer Person zusammen war, die Trennung nochmal so viel krasser ist. Mhm. Weil du einfach, ich könnte mir das jetzt halt gar nicht vorstellen, weil mein Leben so verwoben ist. Also so, es hängt so viel zusammen, man hat so viele gemeinsame Erinnerungen, so viel, was einfach zusammengehört. Wir haben Katzen, man hat eine gemeinsame Wohnung. Also.
Ja, ich glaube, die große Sache ist halt wirklich, dass man da dann es so schwer fällt, die Person einfach mal kurz eben aus dem Leben zu nehmen. Weil das Leben einfach die ganze Zeit zusammen lief. Und
ja.
Dann, da fällt halt so viel mit einem Mal weg. Weswegen so viele Leute halt auch nach Jahrzehnten noch zusammen sind, obwohl sie sich eigentlich gar nicht mehr lieben, was ich auch nicht finde, dass das der richtige Weg ist.
Nein, das auf jeden Fall auch nicht.
Einfach weiter zusammen zu bleiben aus Convenience, weil es halt einfach ist.
Und weil man nicht alleine sein will.
Genau. Aber, oder sich dann sofort schnell wieder in eine neue Beziehung schmeißen, ist auch nicht the best thing. Das wollte ich nur mal in den Raum geworfen haben. Also sofort irgendwie nach einer Beziehung quasi zwei Tage später schon einen Tinder-Account machen und sich schon gleich mit jemandem treffen und mit dem gleich wieder in einer Beziehung sein. Das ist auch nicht das Sinnvollste. Das ist eigentlich sehr, sehr kontraproduktiv, weil gerade wenn es eine längere Beziehung ist, dann braucht eigentlich jeder Mensch, der zumindest eigentlich ein quasi in Anführungszeichen normal funktionierendes Gehirn hat, quasi kein Soziopath oder was weiß ich ist, braucht die Zeit, um erstmal damit klarzukommen und sich erstmal mit der neuen Situation abzufinden, gerade wenn man schon zusammengelebt hat oder sowas. Also ich glaube, das ist, aber kann halt auch schon nach kurzen Beziehungen schlimm sein, gerade wenn man mit der Person irgendwie in so regen Kontakt stand, dass man wirklich jede Minute gefühlt miteinander geschrieben hat und nach der Trennung das dann einfach abrupt stoppt, dann kann das halt sehr, sehr hart sein.
Manche sagen ja, es ist quasi so, als wäre die Person gestorben und so ist es ja. Mhm. Also bei manchen Trennungen auch, weil man sich danach nie wieder sieht. Also es gibt ja verschiedene Arten von Trennungen. Ja. Es gibt welche, da bleibt man wirklich befreundet. Das kann ich mir halt schwer vorstellen, zumindest am Anfang, weil ich mir denke, wenn dann noch Gefühle von einer Seite sind und man ist befreundet, ist immer ein bisschen schwierig. Wenn man, sagen wir mal, eine gewisse Zeit verstreichen lässt und dann wieder was zusammen macht oder sich wieder anfreundet, finde ich es eigentlich super cool. Weil man sich ja bestimmt auch auf der freundschaftlichen Ebene verstanden hat und nicht nur auf der sexuellen oder Beziehungsebene.
Hoffentlich macht Sinn.
Aber es gibt ja auch die Trennung, wo man wirklich im Streit auseinandergeht oder halt einfach nichts mehr mit der Person zu tun haben möchte. Und dann ist dieser krasse Cut, dass die Person einfach weg ist. Und klar, heute gibt es Social Media, man sollte aber die Leute wahrscheinlich dort am besten nicht stalken und gucken, was sie jetzt so machen, weil das zieht einen ja nur noch mehr runter. Und dann ist die Person halt wirklich nicht mehr da. Und das ist, ich meine, natürlich, man weiß, sie ist nicht tot, aber es ist trotzdem so, ein bisschen so, als wäre sie gestorben.
Ja.
Und das stelle ich mir schon krass vor. Ich weiß nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall super schwierig. Ich glaube, was bei Trennungen, was ja auch der riesige Unterschied ist, ist meistens bist du die Person, die Schluss macht oder andersrum. Weil die Person, die Schluss macht, sich meistens schon wochenlang darauf vorbereitet, sich zu trennen und eigentlich schon im Kopf viel weiter ist, schon viel länger von der Person getrennt ist als die andere Person. Eigentlich ist die Person schon viel länger Single, weil sie schon viel länger Schluss gemacht hat, weil sie sich schon viel länger sicher über ihre Entscheidung ist. Und wenn die andere Person wirklich gar nichts davon mitkriegt, kommt es für sie halt extrem plötzlich. Und so wirklich eigentlich aus dem Nichts. Und gerade wenn es dann so eine lange Beziehung ist, die so lange schon geht, ist dann, ich kann mir halt vorstellen, es ist wirklich wie, als wird einem einfach wirklich der Boden von unter einem weggerissen, weil Menschen mögen ihren Comfort, Menschen mögen ihre Sachen, die sie kennen, Menschen mögen ihre Sicherheiten. Und
Gewohnheitstiere.
Genau. Und da kann es halt wirklich passieren, dass einem innerhalb von ein paar Minuten eigentlich die kompletten Sicherheiten einfach weggenommen werden. Und das ist natürlich super gruselig.
Oder aber auch die ganze Zukunft, die man sich zusammen vorgestellt hatte.
Das sämtliche Sicherheit, ja, die man hat, alles. So sämtliche Zukunftsvisionen, gegebenenfalls vielleicht auch finanzielle Sicherheit, Wohnungssicherheit, alles Mögliche wird einem genommen. Und das ist furchtbar gruselig, aber was ich hasse es eigentlich, mit der Schicksalskeule zu kommen, aber am Ende bringt es einem nichts, die ganze Zeit nur zu denken, oh mein Gott, fuck my life, fuck my life, fuck my life. Du kannst natürlich traurig sein und weinen und all das. Es macht überhaupt gar nichts. Das kannst du gerne monatelang machen.
Die fünf Phasen der Trauer sollten schon
auf jeden Fall. Aber zu realisieren, dass die Person ja dann einfach nicht die Person war. Punkt. Und so schwer es zu verstehen ist, weil viele Leute auch denken, dann finde ich niemanden mehr oder was weiß ich. So schwer es auch ist, bin irgendwie immer überzeugt, dass am Ende, egal wie lange es dauert, man jemanden findet, für den es sich doch gelohnt hat, das Ganze durchzumachen. Oder vielleicht auch sich selbst so weit findet, dass man denkt, ich komme mit mir selbst so gut jetzt klar. Ich brauche niemanden. Und ich liebe mein Leben alleine. Also ich...
Oh, es klingelt an der geklingelt? Tür. Ich muss gerade mal an die Tür gehen.
Paket. Ja. Kann jetzt so ein bisschen reden. Ja, also... Es ist jetzt schon, wir haben jetzt Halbzeit zu Weihnachten. Ich weiß, bei euch ist Weihnachten schon vorbei, aber wir haben einfach Weihnachtshalbzeit, Mann. Das ist voll krass. 12 Tagen ist Weihnachten. Ich höre den Buzzer.
Ich frage mich auch die ganze, also das schneidest du raus
und
es ist jetzt so, lass mir jetzt einfach.
Mal sehen. Mal gucken.
Mal sehen. Okay, du warst gerade noch bei deinem Plädoyer, bei deinem Endplädoyer über Trennungen.
Genau.
Schicksal.
Basically, ich weiß, es fühlt sich scheiße an. Und ich weiß, alle sagen, es wird besser und ich weiß, es fühlt sich überhaupt nicht an, es wird besser werden. Überhaupt nicht. Und es ist auch ziemlich lange nicht besser. Ist auch okay so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende das was Gutes haben wird. Und ob man am Ende herausfindet, dass der Partner Nazi war oder was weiß ich, irgendwas, was man, wo man sehr froh ist, dass man da raus ist.
Okay, das wäre direkt ein Trennungsgrund.
Ja, aber ich meine, also, so nee, später nach der Trennung quasi herausfindet, ja. Oh, die Person war eigentlich scheiße. Dann ist es halt cool, wenn man sich denkt, okay, gut, dann war es ja doch richtig. Oder man jemanden findet, bei dem man sich denkt, oh mein Gott, du bist so viel besser. So, du passt so viel besser zu mir.
Das Wichtige ist erstmal, sich auf sich selbst zu konzentrieren, wenn man sich getrennt hat. Weil, also direkt in was anderes zu stürzen, geht nicht. Aber auch der anderen Person nachzutrauern, nachzulaufen, nachzustalken, was auch immer, macht halt auch keinen Sinn, weil es wird ja einen Grund gehabt haben, warum man sich getrennt hat. Und wenn es die andere Person war, wenn man nicht versteht, warum man sich getrennt hat, dann auf jeden Fall darum bitten, ja, hey, kannst du mir das bitte sagen? Ich brauche das einfach, um, also diese Erklärung, um damit abzuschließen, das finde ich auch wichtig, dass man nicht einfach per SMS Schluss macht, so ciao und fertig, weil dann weiß die andere Person ja gar nicht, was ist überhaupt los. Und dass man halt dann einfach mit sich selbst ins Reine kommen kann, sagen ja auch immer alle, bevor man eben dann die neue Beziehung eingeht. eine neue Beziehung eingeht.
Ja, ja, und ich glaube,
aber mehr Tipps kann ich dazu auch nicht geben.
War noch, die wollte ich gerade sagen. Warte, ich habe sie gleich. Sich Zeit für sich selbst geben, um sich selbst kümmern, auf sich selbst achten. Ich weiß es nicht mehr. Sad life. Das war was voll Wichtiges. Ich
habe es ganz gut zusammengefasst. Ach so, es war wichtig.
Ich denke auch.
Wenn es dir noch einfällt, schreibst du es in den Text oder auf Instagram irgendwo.
Ja.
Okay. Das war, das würde ich sagen, war die Folge, oder? Wir haben jetzt, nehmen wir gerade eine Stunde auf. Ich sehe es bei mir gar nicht.
Eine Stunde und fünf Minuten.
Ja. Das war unsere Meinungsfolge Nummer zwei.
Nummer zwei. Es ist trotzdem bisschen deepere Themen also, diesmal.
Ja, genau, so deepere Themen. Und wir haben schon viel über, also gerade auch dieses Thema Erwartungshaltung, finde ich, war ganz groß. Und das ist auch super interessant, wie sich das vielleicht auch verändert. Das fände ich interessant, wenn wir irgendwann in einem Jahr oder so auch Thema Selbstbewusstsein nochmal darüber reden würden und zu gucken, wie war der Progress, weißt du?
Das ist super.
Weil ich glaube, dass 2021 für mich ein krasses Jahr wird, was mein Selbstbewusstsein angeht. Die Bücher kommen raus. Wir heiraten, unser Leben verändert sich quasi so komplett. Und dann einfach zu gucken, Ende des Jahres, hey, what was changed? Hat das mit mir gemacht? Und auch bei dir stehen hier krasse Sachen an. Also, weißt du, das, ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, das Jahr könnte wirklich viel ändern bei uns beiden und sehr signifikant werden. Und ich denke, jetzt um in dieses Jahr zu gehen, macht euch nicht so krass die Hoffnung, dass jetzt alles von 0 auf 100 besser wird. Dass jetzt, nur weil das Jahr vorbei ist, sich The Rona denkt, okay, bye, Bitches, ich lasse euch jetzt in Ruhe, ich war nur ein Jahr da. Oder was weiß ich. Das ist alles unrealistisch. Und sich jetzt extreme Hoffnung zu machen, dass dieses Jahr 1000% besser wird. Aber vielleicht wird dieses Jahr ja nur 1% besser. Und ich glaube, das wird schon einen Riesenunterschied machen bei dem letzten Jahr. Das würde
so einen großen Unterschied machen.
Oh. Und sich einfach drauf einzulassen. Und ich glaube, dass das Jahr einen dann extrem positiv überraschen kann, wenn man auch mit schlechten oder mit geringen Erwartungen reingeht. Und einfach als Tipp generell für euch, aber vielleicht könnt ihr das dieses Jahr euch ein bisschen, weiß ich nicht, zu Herzen nehmen. Denkt an euch selbst und denkt aber auch an andere. Und beides in einer gesunden Balance. Ihr seid nicht der Mittelpunkt der Erde, aber gleichzeitig sind es auch nicht alle anderen und ihr seid irrelevant. Zu finden, wie ist es richtig? Und Ja zu sagen, aber auch Nein zu sagen. Das ist auch wichtig.
Ich habe gerade voll die krasse Idee für die nächste Podcast-Folge, weil unsere erste oder zweite Podcast-Folge war doch dieses Video, unsere Jahresvorsätze für 2020.
Ja, es war Jahresrückblick und Jahresvorsätze quasi, ja.
Aber wir haben wir da auch über Vorsätze gesprochen, weil dann würde ich machen, ich glaub, wir gucken uns beide vor der nächsten Folge das mal an und reagieren darauf, was da. Also, oder wir machen eine Folge, wo wir jetzt für das nächste Jahr die Vorsätze besprechen. Und keine Ahnung, ich finde das Thema einfach super interessant, weil ich glaube, wir haben in dem Video auch gesagt, wir wollen uns gar nicht so viel Vorsätze machen, wir wollen uns nicht so stressen. Und schlussendlich ist das Jahr ja so anders geworden, als wir es uns jemals hätten denken können. Das ist so krass, wenn du dir das Video anschaust von uns. Wir waren da so, oh ja, alles schön, neues Jahr, bla bla. Und dann zwei Monate später, krasse Scheiße happening. Also wirklich, man wusste nichts vorher. Und ich fände es interessant. Also
auch,
nur gerade so als Idee. Dann könnten wir das machen.
Finde ich gut.
Okay, dann habt ihr schon mal einen Ausblick, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es, dass meine Stimme jetzt etwas anders klingt.
Beziehungsweise sie klang ja schon in der letzten Folge anders.
Ja, sie klang in der letzten Folge schrecklich.
Nein, in der letzten Folge.
Ach so, stimmt, in der Folge mit Jasmin, die wir noch aufnehmen werden.
Genau.
Ja, sorry, das ist schwierig für mich zu denken.
Genau. Wenn ihr wisst, woher dieses genau kommt.
Genau.
Schreibt es mir persönlich.
Okay. Dann habt einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört. Schreibt uns gerne eine Bewertung am Anfang des neuen Jahres.
Genau,
man kann sowas machen, das habe ich voll vergessen, irgendwie, dass man uns Bewertungen schreiben kann.
Ja, 5-Sterne-Bewertung, weil viele von euch auch schon immer so geschrieben haben, von wegen, oh mein Gott, dass ihr unseren Podcast halt voll gerne mögt und dass ihr irgendwie gerne wollt, dass ihn mehr Leute hören. Und je quasi durch diese 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast wird man halt sehr häufiger, wesentlich häufiger empfohlen und sowas. und anderen Leuten ins Gesicht gedrückt yes. und gesagt, hier, hör diesen Podcast. Und deswegen, wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann würden wir das natürlich sehr, sehr schätzen.
Ihr könnt uns aber auch gerne auf Instagram eine private Nachricht schreiben. Auch das freut uns immer. Oder uns genau, eine Story teilen. Weil das ist so krass. Wir sehen ja, wie viele Menschen unseren Podcast hören. Aber es ist nochmal was anderes, wenn dann wirklich eine Nachricht kommt. Es ist dann so schön, weil man dann merkt, okay, uns hören wirklich Leute zu.
Ja, es ist vor allem auch das mit den Story teilen. Das finde ich immer so schön. Jetzt auch beim Spotify Wrapped war das auch irgendwie
total cool. Da haben uns so viele irgendwie gehört. Also so viele in der Instagram-Story gehabt. Das war krass. Ja. Also danke dafür.
Danke.
Und ja, dann startet gut in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, es geht euch gut.
Und wenn nicht, wir hoffen, dass es besser wird.
Dass es besser wird, genau, wenn es nicht so ist. Okay. Tschüss.
Tschüss.